Einfach Marvel Community. Sammeln. Der Community Podcast.
Hallo Einfach Marvel Community und schön, dass ihr euch wieder hier sammelt. Ich bin der Volker und ich werde mich bemühen, diese Folge konzentriert durchzuführen, denn just in dem Moment, wo ich anfangen wollte aufzunehmen, haben Kinder draußen beschlossen, laut zu spielen. Ich hoffe nur, dass es nachher nicht auf der Aufnahme ist und ich mich konzentrieren kann. Da ich heute alleine bin, muss ich auch niemand weiteren vorstellen und dann kommen wir doch gleich mal zum Thema Feedback. Ich dachte mir, da wir Agatha jetzt besprochen haben, es kam nicht allzu viel Feedback rein, gucke ich trotzdem mal. Es wurde ja schon, bevor ich aufgenommen habe, etwas zu Agatha gesagt. Und dann will ich auch nach der Agatha-Folge ein bisschen Feedback zu dieser Serie mal hier vorlesen oder mitteilen. Der Jasmine hatte schon Ende Juli geschrieben, dass er mal den Anfang machen wollte mit der Bewertung. Agatha All Along empfand er als sehr wechselhaft. Die Folgen 1, 7 und 8 hatten ihm gut gefallen, die anderen halt nicht. Ich habe mir leider die Notizen nicht mehr, was die Folgen 1, 7 und 8 waren. Catherine Henn als Agatha fand er genial, aber insgesamt hat ihn die Serie nicht abgeholt. So gibt es von Jasmine also eine 4. Was hat dann Agent Coulson geschrieben? Er fühlte sich erstmal insgesamt unterhalten. Er konnte an einigen Stellen die Motive und Charakterzeichnungen einiger Leute nicht nachvollziehen. Merkwürdig fand er, dass die Hexen sehr häufig, sehr hysterisch und panisch auf verschiedene Sachen reagiert haben. Er fragt sich, ob das wirklich komplett unerfahrene Hexen sein sollten, die einfach noch nicht alles gesehen haben. Also diesen Eindruck hatte ich zum Beispiel nicht. Er fand zumindest praktisch, dass sie so eingeführt wurden, dass sie keine Kräfte haben. Ja, die meisten haben ihre Kräfte irgendwie auch verloren. Ja, alle, ne? Dann kommt es nicht zu Lazy Writing. Ja, Lazy Writing kann ich mich nicht zu äußern. Da habe ich einfach keine Erfahrung. Mir würde sowas nicht auffallen. Ihm geht es dabei, dass Probleme wohl so gelöst werden, dass auf einmal eine Fähigkeit von einer Hexe benutzt wird, die noch keiner vorher gesehen hat. Also quasi sowas wie ein Deus Ex Machina-Moment, den die Hexen auf einmal haben. Er mochte das Levelartige in den verschiedenen Häusern. Das war auch etwas, was mir sehr gut gefallen hatte, dass die in jedem Haus erstmal verschiedene Settings hatten und dann auch verschiedene Aufgaben, die es zu lösen gab. Passte wunderbar in die Serie, ja. Die Serie fand er alberner, als er erwartet hatte. Er musste erst reinkommen. Musik fand er eine coole Idee. Ich bin da so weniger der Fan, glaube ich. Die Salem 7 hätte man einfach weglassen können. Die waren nur da, um die Gruppe voranzutreiben. Ja, kann man so sehen, denke ich auch. Dann steht hier in Folge 5, die Prüfung mit Agathas Mutter hat er nicht verstanden. Das Blöde ist, dass ich mich jetzt auch kaum noch an die Folge erinnern kann. Das ist schon wieder ein bisschen zu lange her. Hätte ich dir jetzt gerne geholfen. Am Ende der vorletzten Folge war er sehr verwirrt, aber die Auflösung mit Billy fand er cool. Ich denke mal, es geht um den Moment, dass Agatha mit dem Tod ja diese Sache besprochen hatte, dass Agatha dafür sorgt, dass sich Billy freiwillig hingibt. Und er hat es ja dann auch getan. Ja, das lässt sie dann so wirken, als hätte sie es so geplant, wie es am Ende abläuft und will sich dann ja noch davonstehlen, tut es dann ja doch nicht. Das ist schon ein komisch erzählter Moment, also war es zumindest für mich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das so nicht verstanden habe oder dass es mich verwirrt hat, er gesagt. Ja, es ist schon nicht so eindeutig auf jeden Fall in Szene gesetzt, da stimme ich dir zu. Ja, trotz der ganzen Kritikpunkte gibt er eine Schulnote von einer 2-. Das ist doch cool. Und ich hoffe, dass ich den Inhalt deines Kommentars jetzt auch gut erfassen konnte. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ihn damals mehrfach gelesen und wusste stellenweise nicht, worauf du hinaus willst. So, das war noch vor der Folge. Was kam nach der Folge? Also den Kommentarbereich, wo ihr dann so reinschreiben sollt, hey, Agatha würde ich eine bla geben, sollte unter den Folgen, die ich gepostet habe. Also im Discord, unter Podcast-Folgen, Folgen und Kommentare, da dachte ich mir, da soll kommentiert werden, was den Podcast angeht, was ihr für Bewertungen reinhauen wollt und so weiter. Denn die bisher Besserin war sich nicht sicher, ob sie hier richtig kommentiert. Sie hatte Spaß mit der Besprechung. Ich habe sie zu einem Rewatch verführt. Das tut mir aber leid. Sie bewertet Serien gerne großzügiger als Filme und Agatha ist für sie eine der besten Serien und sie bekommt bei ihr eine 1-. Sie hatte unter den Kommentaren von Jasmine und Agent Coulson geschrieben, dass sie im August noch einen Rewatch machen wollte. Ich denke mal, den hat sie bis dahin schon gemacht. Ja, und dann ist ein gewisser Herr Camo Green dazugekommen. Der hat dann auch gleich was kommentiert und er würde eine 2+ geben. Und er schreibt, holy moly, bin ich der Einzige, der den Song Hexenweg hoch und runter gehört hat. Du bist bestimmt nicht der Einzige, aber ich habe da leider nicht mitgehört. Ja, HörerInnenwertung habe ich dann auch noch mal darunter gepostet. Da kann man dann auch noch mal kommentieren und sich motiviert fühlen, seine Zensuren dazu zu packen. Gertha ist wirklich auf der 42 gelandet, hat eine 2,72, also quasi eine 3+. Das ist jetzt nicht so schlecht, auch wenn es Platz 42 ist. Eine 3+ ist okay. Und 6 Leute, da habe ich bis jetzt Bewertung gefunden. Ja, quasi die 4, die ich euch gegeben habe. Eine, die mir immer per E-Mail zukommt und meine eigene. Wow. Ja, und dann etwas, was hier nicht in den Kommentaren steht, was aber irgendwie auch ein Feedback ist, was ich so nebenbei mitbekommen hatte. Im Discovery-Panel hatte ich neulich Andi reden gehört, dass bei Einfach Marvel die Downloadzahlen wieder steigen. Die Homepage scheint geschlossen zu sein. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Wartungsmodus. Ja, schade. War auf jeden Fall dann bei Spotify und hatte da mal geguckt, weil in den Kommentaren da wohl auch was los ist. Und ja, die Leute fragen sich, was ist los, weil es ja auch keinen Abschied gab. Und irgendjemand hatte dann auch entdeckt, dass ich dieses Projekt hier gestartet hatte, der aufgefordert hatte, ey, kommt doch mal hier rüber, da kann man weiterhören. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mich dazu schreiben soll und auch noch mal anregen soll, dass die Leute herkommen. Ich traue mich irgendwie nicht so Werbung zu machen, weil ich ja selber eigentlich ein Dude bin, der gar nicht so oft podcasten kann. Aber ich werde mir ab jetzt wieder mehr Mühe geben, häufiger am Mikro zu sitzen. Mal gucken, ob es wirklich klappt. Ich hoffe es ja für euch, für mich, für uns. Wäre ja schön. Ich meine, ich podcaste jetzt 10 Jahre. Ich bin noch nicht allzu lange mit meinem Podcast auf Spotify. Und dieser Podcast hat auf jeden Fall schon auch Kommentare bekommen. Und mein eigener, den ich mache, nicht. So viel erstmal zum Feedback. Hausmeisterei habe ich soweit nichts. Ah doch, ich habe probiert, mit Kapitelmarken mal umzugehen. Ich hoste das mit dem Podlove-Player und da gab's dann jetzt die Möglichkeit, die gibt's schon länger, habe ich gesehen, aber ich habe sie jetzt erst angefangen zu nutzen, Kapitelmarken einzufügen dort. Und ich hoffe, dass diese Kapitelmarken überall ankommen, vorausgesetzt, ihr benutzt auch einen Podcast-Player oder welche Plattform auch immer, die sowas unterstützt. Auf jeden Fall auf der Homepage, wenn man sich das da anhört, da waren die Kapitelmarken zu sehen. Und bei Spotify waren sie auch zu sehen. Mein Podcast-Player, der unterstützt das nicht, deswegen konnte ich es da halt nicht sehen. Aber ich bin bemüht, da mit Kapitelmarken endlich mal loszulegen. Also die letzte Folge war dann tatsächlich die erste, die ich je mit Kapitelmarken gemacht habe. Habe es bei meinem eigenen Podcast dann auch gleich mal ausprobiert, bei der aktuellen Folge. Ja, mal gucken. Für euch will ich auf jeden Fall dabei bleiben, dass ihr möglichst guten Hörkomfort habt. Dann kommen wir jetzt wohl mal zum Titelthema. What If Staffel 3? Eine animierte Serie, 8 Folgen, davor gab es 18, also 2 Staffeln je 9 Folgen. In der Regie habe ich hauptsächlich diesen Herrn Brian Andrews gefunden, der auch schon vorher mit dabei war. Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit mitgemacht. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Folge nachgeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass der schon krass mit bei war. Hat auch im Autorenzimmer hier und da mal mitgewirkt. Hat früher irgendwie auch Storyboards für Marvel-Sachen gemacht. Dann habe ich noch gefunden in der Regie den Stefan Frank. Der hat gelegentlich auch Regie geführt und der hat auch Storyboards gemacht, wie zum Beispiel den Spider-Verse-Film und wohl auch in der Marvel-Animationsabteilung. Allgemein. Autorenzimmer habe ich häufig die Namen gesehen. A.C. Bradley, das ist eine Dame, die gelegentlich mal eine Folge dazugefügt hat. Und dann haben wir noch den Matthew Chaney und Ryan Little. Der Cast ist sehr gemischt. Wir haben viele von den Schauspielern, die wir kennen, die ihre Charaktere da wieder besprochen haben, aber nicht jeder Charakter wird von seinem alten Schauspieler gesprochen. Da habe ich jetzt hier nicht alles einzeln aufgeführt, weil es auch gemischte Folgen sind. Ich werde dann hier und da mal erwähnen, welche Charaktere wichtig sind. Und ja, dann würde ich jetzt zu den Folgen kommen. Ja, Folge 1 der Staffel 3. Was wäre, wenn Hulk die Mech Avengers besiegt hätte? Ja, ich bin in dem Mecha- und Kaiju-Thema noch nicht so drin. Ich habe hier und da mal was mitbekommen. Klar, Godzilla, da habe ich mir auch den Minus One angeguckt, den ich gar nicht so schlecht fand. Also den ich gut fand. Ich glaube, Pacific Rim, ein Del Toro-Film, der hatte mir auch gut gefallen, aber sonst bin ich eher aus diesem Thema raus. Und ja, das, ich weiß ja nicht, woher es kommt. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann mal Comics gab, wo es sowas auch gab, wo irgendwelche Avengers mit Mechas, also hier mit großen mechanischen Robotern, die sie angetrieben haben, gegen ein großes Hulk-Monster gekämpft haben. Also hier in dieser Geschichte wird halt erzählt, dass Bruce Banner versucht, den Hulk aus seinem Körper rauszuholen mit Gammastrahlen. Und anstatt irgendwie den Hulk zu vertreiben, hat er dabei ein neues Wesen erschaffen, das auch sofort wuchs und als Kaiju, also als Riesenmonster durch die Stadt lief und genauso unbesiegbar ist wie der Hulk. In dieser Geschichte wurde dann erzählt, dass die Avengers halt auch nicht gesiegt haben, dass sie besiegt wurden von diesem Monster, obwohl sie diese Mechas hatten. Und Mechas, kann man auch Battlemechs sagen? Ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnet. Auf jeden Fall konnte dieses Monster, das übrigens Apex genannt wird, das konnte durch die zweite Reihe der Avengers besiegt werden. Also halt durch Sam Wilson, Monica Rambeau und ein paar andere Leute. Also Sam Wilson, Monica Rambeau und Bruce Banner haben hier so die größten Rollen und wurden auch alle von ihren Originalschauspielern gesprochen. Im Deutschen waren es die deutschen Synchronstimmen. Ich habe es wirklich nur im Deutschen geguckt. Also deswegen kann ich auch gar nicht so viel zu Schauspielleistungen der Leute sagen, was ich sowieso nicht tun sollte. Ich denke mal, für Leute, die Originalversion sich anschauen, ist das vielleicht ein schönes Gimmick, dass es die Originalschauspieler waren. Ja, die Geschichte beginnt dann eigentlich 10 Jahre später. Apex kommt zur Brück, bringt eine ganze Menge an neuen komischen Gefolgsleuten mit, also kleinere Monster, die aber ähnlich heftig sind wie Hulk. Und die müssen bekämpft werden. Sam und Bruce waren eigentlich Freunde, aber Bruce hat sich halt zurückgezogen, will nichts mehr davon hören. Und Sam versucht ihn halt in den Kampf reinzuholen, aber Bruce will nicht. Und somit versuchen sie, sie alleine zu bekämpfen. Kriegt aber noch irgendwie so ein kleines, so ein Stick mit, der das Programm von diesen Battlemechs verfeinert. Die können sich nachher im Kampf gegen Apex zu einem Megazord, nennen wir es mal so. Irgendwie kenne ich das Wort aus Power Rangers oder so, wenn sich diese ganzen Battlemechs zusammenformen können. Also zwei sind die Beine, die anderen beiden sind die Arme, dann gibt's den Körper und den Kopf. Das sind auch insgesamt so 6 Battlemechs, die da zusammengefügt werden. Ja, die schaffen es dann auch fast, den Apex zu besiegen, aber halt nur fast. So richtig hat es da nicht gerumst. Bruce Banner kommt dann doch zurück, macht sich mit einer Atombombe stärker. Also der Hulk absorbiert dann alles und wird zu einem Mega-Hulk. Und der besiegt natürlich Apex. Dann gibt es noch einen kurzen Moment, wo man sich fragt, wird jetzt dieser Mega-Hulk den Angriff fortsetzen, den Apex angefangen wird? Aber Sam schafft es, diese Freundschaft wieder zu triggern quasi bei Bruce, der ja eigentlich Hulk ist. Ich weiß nicht, in den Filmen wurde uns immer erklärt, dass Hulk das nicht mochte, wenn er als Bruce bezeichnet wird, weil er Bruce ja nicht mag. Aber hier war es so, dass Hulk das okay fand. Also, dass Hulk ist wohl doch nur ein Teil von Bruce. Oder er gesagt, Bruce ist bei Hulk noch da. Ich weiß es nicht. Sollte ja nicht so sein, nach den Filmen. Auf jeden Fall greift er nicht an und zieht sich mit dieser ganzen Armee von Apex dann zurück. Ja, dann herrscht wieder Frieden und die Folge ist damit zu Ende. Folge 2 von Staffel 3. Was wäre, wenn Agatha nach Hollywood geht? Das ist eine gute Frage. Müsste eine Folge sein, die Camo Green ganz gut gefallen sollte. Es wird dort gesungen. Nicht das Lied vom Weg, aber immerhin. Ja, in den Hauptrollen haben wir hier hauptsächlich Agatha, Howard Stark als junger Howard Stark und Kingo, den man aus Eternals kennt. Alle drei in ihrer Originalbesetzung. Also erstmal sind wir in der Frühzeit Hollywoods. Es scheint so, als wären das so die ersten Tonfilme. Agatha hat einen riesigen Auftritt in so einem Tanz- und Sing-Film-Ensemble und versucht eigentlich dabei, eine Beschwörung hervorzurufen. Irgendwie klappt das nicht so richtig und das hat sie auch schon geahnt und hat deswegen dafür gesorgt, dass Howard, der Regisseur ist von dem Film, der da gerade gedreht wird, den Kingo dazu holt, der ja ein Bollywood-Star ist. Und so können die zu zweit da eine riesige Tanzperformance mit Gesang aufführen, die auch eigentlich echt cool aussieht irgendwie. Sticheln sich damit gegenseitig an, die kämpfen quasi auch gegeneinander in dieser Choreografie. Und ja, Kingo erfährt dann auf jeden Fall, was Agatha so ein bisschen vorhat. Also sie versucht, Kingos Kräfte zu rauben, so wie sie es schon mit den anderen Eternals gemacht hat. Und zwar möchte sie dann auch den Tiamat aussaugen, der ja unten in der Erde noch vor sich hinreift und wie nennt sich das noch, wenn die Emergenz kommt, also wenn dieser Celestial aufersteht, wird die Erde ja zerstört und das möchte sie verhindern. Somit will sie ihm die Kräfte rauben und Kraft hat sie ja sowieso gerne. Das geht alles so ein bisschen hin und her und Kingo sieht's aber irgendwann auch ein, weil er den Menschen jetzt auch nicht so abgeneigt ist. Er ist ja eigentlich da, um den Celestial zu beschützen und die Menschheit voranzutreiben, damit der Celestial Energie hat, um sich stark zu machen. Irgendwie so war das doch, glaube ich. Ari Shem bekommt das aber sofort mit, holt sich Kingo und sagt, du böser Dude, das finde ich jetzt nicht okay, dass du mich hier verraten willst. Ich komme sofort zur Erde und zeig dir mal, wo es hier lang geht. Daraufhin übergibt Kingo wirklich seine Kräfte an Agatha. Agatha saugt darauf Tiamat aus und Ari Shem kommt und die beiden kloppen sich da als riesige Götter um den Erdball, was irgendwie lustig inszeniert ist. Natürlich total übertrieben, aber irgendwie doch ganz cool. Sie besiegt natürlich Ari Shem und ja, hat dann jetzt die Möglichkeit, wo sie merkt, sie ist gottgleich. Sie könnte die ganze Erde unterjochen und über die Menschen herrschen. Aber Kingo überzeugt sie, dass sie doch mehr Ruhm und Glanz bekommt, wenn sie Schauspielerin bleibt und dass sie die Art von Ruhm und Glanz doch auch braucht für sich. Und sie lässt sich überzeugen und wird dann wieder zu einem Menschen. Und ich denke mal, dass Kingo seine Kräfte dann auch wiederbekommt. Das wurde, glaube ich, gar nicht thematisiert. Und so bleiben die beiden Hollywoods und Bollywood-Stars. Das war Folge 2. Folge 3. Was wäre, wenn der Red Guardian den Winter Soldier aufgehalten hätte? Ja, hier haben wir hauptsächlich Bucky und Alexei dann als Hauptcharaktere. Beide auch wieder in der Originalbesetzung. Da gehe ich doch noch mal ein bisschen ins Eingemachte. Wir haben unter anderen bekannten Charakteren halt zwei Charaktere, die mir nichts sagen. Wir haben einmal einen Bill Foster, der wird hier von Lawrence Fishburne gesprochen. Hallo, hier ist der Möchtegern-Watcher aus dem Schnitt. Während des Schnittes ging mir so auf, hey Mensch, Larry Fishburne hat doch auch mitgemacht bei Ant-Man and the Wasp und da ist er tatsächlich Bill Foster. Ja, und da ich diesen Film gerade aufhab, wir hören uns dann gleich wieder, wenn ich über Walton Goggins spreche, der den Sonny Birch spielt, auch in dem Film Ant-Man and the Wasp. Der scheint irgendwie Shield Agent zu sein und hat aber nebenbei noch einen Giant-Anzug. Also kein Ant-Man, sondern Giant-Man. Der kann sich immer groß machen. Und wir haben eine Rangerin, die recht cool ist. Aber auch viele andere bekannte Leute werden wir dort wieder sehen. Hier geht es um eine Sache, die wir in Civil War gesehen haben, also im dritten Captain America Film. Da zeigt man doch, wie der Winter Soldier die Eltern von Tony umbringt. Also Howard Stark, den alten Howard Stark und die Mutter. Und hier ist es aber so, dass der Red Guardian sich irgendwie so in den Vordergrund stellt, dass er den Winter Soldier bei seinem Auftrag unterstützen will und verhindert, dass die beiden umgebracht werden. Dass der Winter Soldier halt nur dieses Soldatenserum stiehlt. Und ja, dieser Auftrag läuft damit schief, weil er sich einfach einmischt und ein Trottel ist. Ja, trotzdem, diesen Unfall hat es gegeben, auch wenn Tonys Eltern überlebt haben, nicht unverletzt. Somit ist halt ein Shield Agent und eine Rangerin von diesem Nationalpark hinter den beiden Attentätern her. Und nicht nur die, auch der Rote Raum sagt sich dann, ey, Bucky, also Winter Soldier, du hast versagt, das geht nicht, dich schalten wir auch aus. Die Flucht von Bucky und Alexei ist aber nicht immer so erfolgreich, sie werden irgendwann auch umstellt. Bucky soll noch eine Möglichkeit vom Roten Raum kriegen und halt Alexei töten, damit er wieder zurückkommen kann. Aber so wie es aussieht, denkt er nicht eine Sekunde darüber nach, das auch durchzuziehen. Ja, am Ende besiegen sie diese Attentäter vom Roten Raum. Dann gibt es einen Schnitt. Man sieht dann, dass Bucky wieder zurück ist bei seiner Programmierung. Ach so, nebenbei. Bevor sie diesen Schnitt machen, zeigen sie noch einmal, dass Bucky aktiviert werden soll. Und er schafft es unter Anleitung von Alexei, sich dagegen zu wehren. Dass er also nicht wieder hundertprozentig gehorsam ist, sondern so bleibt. Ist aber am Ende nach diesem großen Schnitt, wo sie gegen diese ganzen Attentäter ankämpfen wollen, wieder zurück in diesem Raum, den wir aus dem zweiten Captain America kennen, und wird dort behandelt. Und Alexei ist untergetaucht in den USA und ist dort Sportlehrer. Wird natürlich vom Shield Agent, der hinter ihm her war, der sich als Giant Man verwandeln kann, gefunden. Und man zeigt dann eine kleine Vorschau, dass auch Alexei die Möglichkeit hat, ein Avenger zu werden und in der großen Schlacht vom ersten Avengers-Film auch Teil der Crew ist. Folge 4. Was wäre, wenn die Ente Howard verheiratet wäre? Hier haben wir tatsächlich eine Fortsetzung zur 7. Folge in der ersten Staffel, wo Thor partymäßig auf der Erde viel Tohuwabohu macht. Und da lernen sich halt Darcy und Howard kennen. Die beiden sind die Hauptcharaktere. Darcy wird wieder gesprochen von Kat Dennings. Und bei Howard weiß ich gar nicht, ob der je eine Sprachrolle hatte. Hier auf jeden Fall gesprochen von Seth Green, den zumindest ich aus vielen, vielen Rollen kenne. Und der meines Wissens auch maßgeblich beteiligt ist an... Scheiße, wie heißt denn das? Robot Chicken. Oh, das Wort kam einfach nicht mehr in meinen Kopf zurück. Robot Chicken. Was ich auf jeden Fall cool finde, im Deutschen wird Howard the Duck halt von Santiago Ziesma gesprochen. Und jetzt, wo ich hier davor sitze, mir noch mal ein paar Synchronstimmen angeschaut habe, danach gucke ich jetzt aber nicht noch mal. Ich glaube, dass Santiago Ziesma in der Serie Buffy auch Seth Green gesprochen hat. Das wäre cool. Ja, weil ich musste da noch mal gucken, Kat Dennings hat tatsächlich in dieser Folge, also Darcy hat nicht mehr ihre bekannte Stimme. Da wurde die Synchronschauspielerin ausgetauscht oder wie auch immer. Man weiß ja nicht, was da so alles vorliegt, dass das mal passiert. Das hat mir ein bisschen in der Folge gefehlt, dass Darcy halt so Darcy ist, wie man sie kennt, weil ich fand die Stimme, die deutsche Stimme von ihr hat immer schon viel für mich ausgemacht. Ich liebe Darcy. Vielleicht auch ein bisschen Kat Dennings, man weiß es nicht. Ja, im Grunde sollte die Folge heißen, was passiert, wenn Howard the Duck Vater wird und Darcy. Also man hat nochmal einen kleinen Rückblick auf die Folge 1.7, wo die beiden sich kennengelernt haben, verliebt haben und jetzt Eltern sind, also Eltern eines Eis. Sie haben ein Ei bekommen, also ich will es mir nicht im Kopf vorstellen, wie Kat Dennings ein Ei legt. Sind auf jeden Fall beide mega happy und bemühen sich, das Ei vernünftig zu pflegen. Bekommen dann vom Grandmaster, den man aus dem dritten Thor-Film kennt, also Jeff Goldblum eigentlich, ne? Sie werden zu einer Kreuzfahrt eingeladen durchs Weltall und dort nimmt man ihnen das Ei auch erstmal ab. Gibt ganz viele Nannies, die sich darum kümmern können. Das sind, glaube ich, alles auch so Roboter. Damit die beiden sich mal entspannen können, sind doch gerade frisch Eltern geworden, die sollen die Kreuzfahrt genießen und werden dann auch zu einem richtig tollen Essen eingeladen, wo man dann so zeigt, das Ei, das soll richtig krass gegrillt werden und wir werden hier alle davon satt. Ja, Darcy und Howard in hoher Aufregung, oh mein Gott, die haben unser Ei, die wollen das kochen. Dann kommt auf einmal Yondu vorbei und nimmt das Ei an sich. Und genau so geht die Folge weiter. Auf einmal wollen alle dieses Ei haben. Der Grandmaster erstmal nur, um es zu essen. Aber alle anderen haben damit mehr vor. Weil hier und da hat man wohl mitbekommen, dass das Ei zu einer ganz bestimmten Zeit gelegt wurde. Geboren will ich immer sagen. Ist schwer, irgendwie das in Worte zu fassen. Es wird zum Glück auch nicht gezeigt. Auf jeden Fall gab es da wohl eine spezielle Sternkonstellation und deswegen weist es darauf hin, dass das Baby, was da drinne sein könnte, doch was ganz Besonderes sein könnte. Sogar S.H.I.E.L.D., also Fury, ist der Meinung, ja, er ist sich nicht so sicher, ob da so eine Ente und diese komische Frau das wirklich hinkriegen, so viel Verantwortung zu übernehmen. Und somit befinden sich Howard und Darcy erstmal auf der Flucht auch, bis sie dann ihr Ei haben, aber auch erstmal eine kleine Hetzjagd, ihr Ei erstmal wieder zu bekommen. Landen dann auf jeden Fall irgendwann auf Jotunheim bei Loki, der will gerade irgendwie so ein Ferienresort aufbauen. Der möchte denen dann auch Unterschlupf bieten, aber nach und nach kommen immer mehr Leute, die finden halt die beiden wieder und wollen weiter das Ei haben. Und lustig ist, dass so Ebony Maw auch zwischendurch auftaucht und hey, ich will hier nur Urlaub machen. Ich will dich gar nicht jagen. Ach so, wir dachten, du bist wegen diesem ganz besonderen Ei hier ein ganz besonderes Ei. Und dann holt er sogar Thanos dazu. Ja, auf jeden Fall sind dann alle hinter denen her. Die machen da noch eine wilde Rodelfahrt, versuchen ihr Ei zu beschützen. Aber es kommen Armeen von fiesen Leuten auf die zu. Auch die Dunkelelfen sind, glaube ich, dabei gewesen. Und sie schließen mit ihrem Leben ab. Auch das wird das Ei irgendwie aktiviert, es fängt an zu leuchten, es fängt an zu schweben und besiegt einfach mal alle Fieslinge, die da rumlaufen. Fury hat zwischendurch schon, also der hat auch immer Clark Gregg bei sich im Hinter, also Clark Gregg hat wirklich Agent Coulson wieder synchronisiert, was man als Deutschgucker natürlich nicht so merkt. Die verstecken sich hinter einem Stein, die machen nicht weiter Jagd auf das Ei, alle anderen werden einfach mal besiegt von diesem Ei. Und da schlüpft dann ein kleines Baby draus, das auch ein wenig merkwürdig aussieht. Hat so eine komische Tolle an Haaren schon sofort nach der Geburt. Ja. Und Fury sagt dann, ja, so wie es aussieht, können sie ja doch ganz gut auf ihr Kind aufpassen. Wir werden es ihnen dann mal nicht wegnehmen. Und damit endet diese Folge. Aber sie wird Folgen haben. Haha. Folge 5. Was wäre, wenn die Emergenz die Erde zerstört hätte? Ich war auch die ganze Zeit im Überlegen, aber was ist denn die Emergenz? Man fängt auch mit der Einleitung an, es geht hier halt um Ironheart, die auch wieder original synchronisiert wird. Mysterio ist quasi der Gegenspieler, der wird nicht original synchronisiert, der Schauspieler sagt mir auch nichts. Und ganz viele andere Leute sind dabei, die werden auch alle nicht original synchronisiert. Man zeigt erstmal ein bisschen was von Ironheart und wie sie auf Sharon Carter trifft, dort ein Geschäft mit ihr abschließt. Und später wird erklärt, ach ja, die Emergenz war ja das, wo der Celestial in der Erde, also Tiamat, aufersteht und dabei die Erde zerstört. Und das ist da wohl passiert. Die leben in einer Postapokalypse und Quentin Beck alias Mysterio hat von Tony die Iron Legion übernommen, kann die steuern, hat er als Armee eingesetzt, beherrscht damit quasi alles, was noch von der Erde übrig ist und die Bevölkerung. Hat dann auch den White Sentinel, will ich immer sagen. Wie heißt denn der Typ? Vision. Den White Vision hat er auch unter Kontrolle, schickt den hin und her. Ja, und es gibt halt einen Widerstand. Und Ironheart hat da irgendwie versucht, was zusammenzubauen. Und der Widerstand wird aufmerksam auf sie und nimmt sie dann mit und fragt, ob sie nicht helfen will. Dieser Widerstand besteht hier dann nur aus 4 Leuten. Das sind Okoye, Wong, Valkyrie und Yingna. Die ist aus Shang-Chi. War das die Tante von Shang-Chi? Ich weiß es nicht. Die wurde gespielt von Michelle Zhou, wie auch immer man sie aussprechen mag. Das war ja auch schon ihre zweite Rolle im MCU. Sie hatte ja erst nur auch kurz zu sehen, bei den Guardians war sie ja auch eine von diesen Alt-Guardians, die zusammen mit Sylvester Stallone da irgendwie unterwegs war. Ich weiß den Namen der Figur nicht mehr. Und das war ja schon ihre zweite Rolle, die sie im MCU hatte. Aber natürlich wird sie auch nicht von Michelle Zhou synchronisiert. Schade. Na, dieser Kampf ist hart. Am Ende sterben alle. Ich hätte mal eine Spoilerwarnung aussprechen sollen, oder? Inzwischen ist die Serie aber auch so alt. Muss man das noch machen? Sollte ich jedes Mal, wenn ich diese Sache bespreche, noch mal eine Spoilerwarnung aussprechen? Fragezeichen. Kommentiert das gerne auf Discord. Ja, Riri wird besiegt. Mysterio ist kurz davor, sie zu töten. Und der Watcher kommentiert ja alles immer nebenbei. Den habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Es dreht sich ja immer alles um den Watcher, der das da alles beobachtet. Und er sagt, er kann da nicht mehr einfach nur zusehen. Und ja, spricht quasi mit ihr, also sie hört seine Stimme und fasst wieder neuen Mut und besiegt dann tatsächlich Quentin Beck und schafft es auch ein Signal der Hoffnung an die Überlebenden auf der Erde rauszuschicken, dass sich ab jetzt alles ändern wird. Damit endet diese Folge. Und naja, nicht ganz. Man zeigt ja noch mal, dass der Watcher nicht der Einzige ist, wie er ist. Da gibt es noch andere Leute mit großen Köpfen. Und der eine von denen nennt sich die Eminenz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der sagt, hey, das sollten wir im Auge behalten. Das sollte so nicht weitergehen, dass der sich da so einmischt. Folge 6. Was wäre 1872? Ja, wir haben hier eine kleine Wildwestgeschichte mit Shang-Chi, Kate Bishop und Xia Ling, auch in Original-Synchro. Hier geht es darum, dass Shang-Chi auf der Jagd nach The Hood ist, im Wilden Westen. Man erfährt viel darüber, dass es chinesische Sklaven gibt, die wohl auch für den Schienenbau, ich weiß nicht, für irgendwas werden die benutzt. Und es wird dann von so einem Zug berichtet, der ohne Schienen durch die Gegend fährt. Und den müssen sie erreichen und da würde man vielleicht The Hood finden. Also die haben noch so einen Jungen bei sich. Der Junge heißt wohl Kwai Yu Fan. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ich habe mir seinen Namen irgendwie nicht notiert. Ich weiß gar nicht, ob er mit Namen ausgesprochen wird. Nennen wir ihn Kwai? Also dieser Kwai hat auf jeden Fall als einziger Überlebender von dem, was Shang-Chi und ach so, er ist mit Kate Bishop übrigens unterwegs als Hawkeye. Sie ist quasi seine Partnerin. Die haben diesen Jungen gefunden und der sagt, hey, da ist dieser Zug, der ohne Schienen unterwegs war. Versucht den mal einzufangen und da findet ihr bestimmt den Typen. So machen die sich dann auch zu dritt auf den Weg. Also der Junge ist dabei, die springen auf den Zug auf und ja, entdecken halt auch diese Sklaven, wo auch der Vater von diesem jungen Kwai mit bei ist. Und die sind aber alle unter Einfluss, so wie fremdgesteuert. haben auch ein paar Schlägerleute und so ein Zwischenhändler ist da. Der kam mir auch nicht bekannt vor, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Sonny Birch, wird hier von Walton Goggins gesprochen, was mir halt auch nicht so viel sagt. Ich kenne den Schauspieler, aber dadurch, dass ich die deutsche Synchro habe, sagt mir das nichts. Der Name Sonny Birch sagt mir auch nichts. Hier nochmal, wie vorhin schon erwähnt, Grüße aus dem Off. Sonny Birch, gesprochen von Walton Goggins, war wohl der Schurke im zweiten Ant-Man-Film, also Ant-Man and the Wasp. Ich kann mich trotzdem nicht mehr an den erinnern. Es tut mir leid. Auf jeden Fall so das Großmaul von dem großen Bösen. Und ja, der bringt Shang-Chi und Hawkeye dann zu The Hood. Das ist so eine ziemlich finstere Behausung. The Hood ist halt auch wieder mit so Umhang, Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Redet ein bisschen mit Shang-Chi, will dann aber doch lieber mit ihm kämpfen. Und nebenbei kriegt man auch raus, dass Shang-Chi auf der Suche nach seiner Schwester ist. Oder dass er sie lange nicht mehr gesehen hat. Und während er gegen The Hood kämpft, schafft er es, das Gesicht von The Hood zu entblößen und sieht dann, dass es Xia Ling ist, seine Schwester. Jetzt versucht er, sie natürlich vom Einfluss von The Hood zu befreien. Es scheint ihm auch zu gelingen. Das Blöde ist, dass Hawkeye und der Junge nebenbei ja auch festgesetzt werden von diesem Gegenspieler und den gedankengesteuerten Leuten. Die schaffen sich daraus zu befreien. Hawkeye sieht, dass er da im Kampf mit Xia Ling ist und er schießt dann The Hood, also die Schwester, die eigentlich gerade im Begriff ist, befreit zu werden. Und ja, das ist tatsächlich mal so ein ziemlich tragisches Ende. Shang-Chi nimmt es Hawkeye aber nicht übel. Er sieht ja, dass es war Notwehr, keine Bösartigkeit. Und somit ist er weiter mit Hawkeye dann unterwegs im Wilden Westen. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass normalerweise all das gar nicht so geklappt hätte. Der Junge wurde auch von diesen Leuten verfolgt und hätte eigentlich vom Zug geschmissen werden sollen. Aber der Watcher hat da wieder zugeschaut und dachte sich, nee, er kann diesen Jungen jetzt hier nicht so sterben lassen. Er hilft ihm für einen kleinen Moment. Und das hat dazu geführt, dass der Junge sich dann erstmal verstecken konnte und dann die Glocke von diesem Blöden zuklingeln konnte, um den ein oder anderen, die unter Einfluss sind, aufzuwecken und abzulenken. Ohne das hätten die halt diesen Kampf gegen The Hood auch nicht gewonnen. Und da hat die Eminenz jetzt auch gesagt, nee, das geht so nicht, hier, Watcher, du bist jetzt weg. Dann kommt Folge 7. Was wäre, wenn der Watcher verschwinden würde? Ja, ist nicht so, dass es irgendwie groß Auswirkungen auf das Kontinuum hat. Also da wird hier gar nichts beschrieben. Bei dem Titel hätte ich das irgendwie erwartet. Man sieht halt endlich mal wieder Captain Peggy Carter, die unterwegs ist mit einer neuen Gruppe an, wie habe ich die genannt? Interdimensionales Team. Wir haben dort Kahori, die wir ja vorher schon kennengelernt haben. Und ich glaube, die existiert bis jetzt auch nur in What If, ne? Das ist dann eigentlich schade, dass diese dritte Staffel, dass das ja schon der Abschluss ist. Dann kann man nur hoffen, dass die Synchronstimme, die Kahori bisher gesprochen hat, dass die in Zukunft in irgendeinem Marvel-Film vielleicht mal die Kahori direkt spielen darf. Das wäre cool. Dann haben wir Storm. Und darüber wird noch zu reden sein. Finde ich aber cool. Storm hat den Hammer von Thor auch noch. Also sie ist quasi Göttin des Donners und mit ihren Kräften zusammen schon ziemlich geil. Und wir haben eine junge Dame, die wir noch nie gesehen haben. Die nennt sich Birdie the Duck. Wer könnte das wohl sein? Wahrscheinlich die Folgen aus der Folge mit Howard und Darcy. Die ist einfach mal schon erwachsen. Hat Kräfte wie, dass sie einfach mal schnell Flügel aus ihrem Arm holen kann. Und ich weiß gar nicht, ob wir so viel mehr von ihr erleben. Aber wir wissen ja, dass sie ein ganz besonderes, starkes Wesen ist. Ja, es beginnt damit, dass wir auf diesem Planeten sind, auf dem Nebula in der zweiten Staffel, glaube ich, die Kontrolle über Xander übernommen hat. Xander wird da irgendwie von so einem Cthulhu-esken Tentakelviech aus dem Weltall angegriffen und Captain Carter und ihr interdimensionales Team helfen. Und nachdem das so beendet ist, das gehört halt nicht mehr zur Handlung, ist eigentlich unwichtig. Man konnte halt in der Folge davor sehen, dass der Watcher, der ist ja in diesen kristallinen Raum und wird gegen diese Kristalle geworfen. Und dabei lösen sich Splitter und diese Splitter landen auf Xander Und Peggy wird sofort klar, hier stimmt was nicht. Das ist doch dieser ganz, das ist ein Splitter aus dieser ganz besonderen Welt. Erkennen auch die anderen sofort und die sagen sich, da ist was nicht okay, wir müssen zum Watcher. Und die wissen halt nicht, wie sie da hinkommen, versuchen auf verschiedene Art und Weisen irgendwie diese Splitter zu benutzen, um in diese Welt zu kommen, aber schaffen es nicht. Und das Einzige, was denen noch einfällt, ist, dass sie noch wussten, dass dieser Infinity-Ultron es ja geschafft hat, auch einfach so beim Watcher aufzutauchen. Ich weiß gar nicht mehr, war das Staffel 1, Staffel 2? Ah, kompletten Rewatch will ich nicht auch noch machen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, da er aber auch mega Schurke ist, sagen sie sich, nee, den können wir nicht bitten. Peggy macht sich dann einfach alleine auf den Weg. Man sieht noch, dass sie bei ihm eintrifft und mit ihm reden will. Dann zeigt man wieder die anderen Mädels, hey, Peggy ist weg, wo ist sie nur hin? Die ist bestimmt alleine zu Infinity Ultron, also lass uns hinterher. Und dann kämpfen die erstmal gegen Infinity Ultron, weil der Schild von Captain Carter da so zerbrochen rumliegt und die natürlich denken, Ultron hätte sie besiegt. Aber nein, es war tatsächlich so, klärt er dann auf, dass da so ein anderer Typ gekommen ist, also die Eminenz, und jetzt einfach mal Schluss damit machen wollte, dass Peggy sich da so krass einmischt in das Gefüge des Multiversums und hat sie mitgenommen. Wobei natürlich, als er sie einfangen wollte, ihr Schild zerbrach. Und so beschließt Ultron, weil er jetzt eine neue Erkenntnis hat über das Gefüge des Multiversums und seine Aufgabe in der Welt. Er will mit den anderen drei Mädels dann los und zu Peggy und zum Watcher und zu den anderen Leuten, um dort zu helfen. Das ist dann Ende Folge 7. Folge 8. What if? Mehr nicht. Was wäre, wenn? Letzte Folge. Keine neue Besetzung. Es geht weiter, wo es aufgehört hat. Ultron, Kahori, Storm und Birdie treffen bei den Watchern da ein. Die wollen natürlich erstmal reden und da Frieden reinbringen, aber die Eminenz hat einfach keinen Bock und beginnt mit einem Kampf. Will alle vier töten, alle fünf sogar, den Watcher halt auch, weil hier nicht eingegriffen werden soll und das muss halt beseitigt werden, dass die da so viel Unfug treiben. Der Watcher sorgt dann dafür, dass die vier Mädels den Eid des Watchers schwören, damit sie nicht sofort getötet werden und vielleicht auch Kräfte haben, um sich zu wehren. So, das machen sie dann auch und da beginnt dann wirklich ein Kampf, über den ich im Fazit vielleicht sprechen sollte, nicht jetzt. Auf jeden Fall ein Megakampf und der wird erst in dem Moment wirklich sinnvoll, wo sich die Eminenz sagt mit den anderen beiden Typen, die immer neben ihm stehen, wir löschen jetzt diese Leute aus der Realität, damit sie nie existiert haben und damit sie nie Einfluss auf das Multiversum genommen haben. Und das ist wirklich eine Kraft, die versucht, alles Mögliche zu zerstören. Und Peggy kann das natürlich nicht zulassen. Sie ist dabei, sich aufzulösen und sagt sich, nein, das kann so nicht enden, das kann so nicht sein. Das darf es einfach nicht. Nimmt sich nochmal alle Kräfte zusammen, rematerialisiert die Teile wieder, die schon am Verschwinden waren und ja, stürmt auf die Eminenz zu, hat die Kraft, hat ja auch diesen besonderen Schild. Sie hat ja die Kräfte des Watchers übernommen. Und ja, geht einfach dazwischen. Das Inferno ist damit beendet, aber Peggy ist auch verschwunden, hat sich geopfert. Das Blöde ist, für die Eminenz, die jetzt weiter Stunk gegen die anderen übrigen vier machen möchte, er kann es nicht, er hat einfach keine Kräfte mehr und er weiß nicht warum. Und dann sagt der Watcher, ja, hier du, dumm gelaufen, du hast gar nicht mitbekommen, dass wir inzwischen in die Welt von Dr. Strange gegangen sind und hier hast du keine Macht mehr. Und ja, jetzt wo die Eminenz machtlos ist, gibt es ein langes Gespräch zwischen dem Watcher und der Eminenz. Nebenbei, der Watcher hat sich inzwischen auch einen Namen gegeben, er nennt sich Uatu, er ist nicht mehr namenlos. Ich denke mal, dass er diesen Namen auch in den Comics hat, denn ich weiß, durch dieses Marvel-Snap-Spiel, da heißt er glaube ich auch Uatu. Hier geht es ganz viel um den Eid, den der Watcher schwören musste, dass er nur beobachten soll, nicht eingreifen soll und dass es zwischen den beiden auch mal ein Abkommen gab, dass wenn der Watcher was lernt, dass er es auch der Eminenz beibringen würde oder sagen würde, wie auch immer. Und der Watcher findet halt, dass sie nicht einfach mehr nur einfach Zuschauer sein sollten, sondern sie sollten wirklich hinsehen. Ja, und das scheint die Eminenz zu verstehen und damit ist dieser Krieg beendet Und die Serie endet auch damit. Ja, was wäre jetzt mein Fazit zur Serie? Für mich war What If, als es anfing, auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich mochte sowieso diese kleinen Anthologieserien immer schon gerne. Das fing damals für mich an mit Love, Death and Robots. Und hier wurde das Ganze im MCU quasi weitergeführt. Lustige kleine Geschichten, die mir Spaß gemacht haben. Und dann gab es dann immer diese Kritik. Viele Leute fanden es doof, weil es so viel mehr geben würde, was man da erzählen kann, und man beschränkt sich nur aufs MCU. Und es ist nun mal eine Serie, die fürs MCU gemacht wurde. Da kannst du nicht einfach was anderes mit einbauen. Mal abgesehen davon, dass wenn du die X-Men und so auch noch mit einbaust, die hatten, glaube ich, damals noch gar nicht die Rechte für die X-Men. Die sind doch jetzt alle erst langsam alle wieder zurückgekommen, diese Rechte. Und das ist das, was man halt gerade in diesen letzten beiden Folgen sieht. Wir haben auf einmal Storm da. Finde ich gut, dass sie da ist, nicht falsch verstehen, ist schon eine coole X-Men, aber das sagt mir auch, verdammt, wenn man weniger Staffeln gemacht hätte oder sich mehr Zeit gelassen hätte zwischen den Staffeln, man hat doch jetzt, also das ist jetzt nur Hörensagen, was ich erzähle, das ist nichts, was ich recherchiert habe, ich habe gehört, dass jetzt in der Phase 6, in der wir ja gerade stecken, die mit Fantastic Four, First Steps, begonnen hat. Ich glaube, die wollten sie damit beenden, dass man hier quasi eine Crisis durchführt, dass diese ganzen Universen zusammengeführt werden sollen und man nachher ein Universum hat. Und genau da könnte man doch What If dann auch weitererzählen mit ganz vielen alternativen Sachen, wo sich das auch alles vermischt, wo man die X-Men hat und viele andere Helden und Schurken, die bisher nicht zum MCU gehört haben. Also einfach mal um das ganze Marvel-Ding herum Sachen spinnen. Da gibt es so tolle Ideen. Also ich gehe zumindest aus, dass es davon ganz viele tolle Ideen gibt. Ich kenne das halt von DC und ich denke mal, dass Marvel genauso tolle Ideen hat, wie die, die ich bei DC kenne. Und bevor ich zu einem Fazit komme, will ich noch mal so ein Lowlight ansprechen. Mal abgesehen davon, dass es gelegentlich einfach mal Folgen gibt, die einfach nicht mein Ding sind. Wo fangen wir denn an? Ja, diese Battle-Mac-Folge mit den Mega-Max und dem Mega-Hulk und so. Das ist nun wirklich nicht mein Ding. Da kann die Folge aber nichts für. Oder auch diese 1872-Sache, die hat mich jetzt wirklich nicht so doll interessiert, obwohl ich Shang-Chi eigentlich ganz toll finde. Aber dieses Setting und was sie daraus gemacht haben, das ist, fand ich nicht ganz so geil. Es war ja okay. Aber was mein absolutes Lowlight war, war in der letzten Folge dieser Megakampf. Ach Mist, ich wollte vor dieser Aufnahme noch mal einen Originalton hören, was in dem Kampf so abgeht. In der deutschen Synchro ist es auf jeden Fall so, dass Uatu und diese Eminenz sich prügeln aufs Härteste, währenddessen aber miteinander reden. Kein bisschen aus der Puste sind, nicht einen Moment mal Aua sagen oder als wenn sie getroffen wären, sondern sie bewegen sich, schlagen sich, aber es passiert einfach nichts, weil die sich gegenseitig nicht verletzen können. Es ist so sinnlos. Und das ist das, was mich so ärgert, dass du übermächtige Figuren hast, die sich gegenseitig eigentlich gar nicht schaden können und da trotzdem so viel Tohuwabohu draus gemacht wird. Bis zu dem Moment, wo die Eminenz dann anfängt, die Leute aus der Realität zu tilgen. Das ist dann etwas, wo ich mir denke, ja, da geht's dann endlich mal erzählerisch auch weiter. Weil der Kampf davor hat nichts erzählt und hat auch nichts gebracht. Das ist für mich so ein absolutes Lowlight. Und das ist etwas, wo sich What If, glaube ich, auch verstrickt hat. Da war ich froh, dass es die letzte Staffel war und dass es nicht weitererzählt wurde, weil es einfach zu groß wurde und ich glaube auch gar nicht mehr so gut erzählt werden konnte. Aber natürlich freue ich mich auch über Highlights, die es gab. Mal abgesehen davon, dass ich erst bei der zweiten Sicht diese Bucky und Red Guardian Folge fand ich irgendwie geil, wie die beiden so miteinander nicht harmonieren. Ich mag Alex Hay, ich mag auch David Harbour in der Rolle vom Red Guardian. Ich mag Bucky auch. Aber irgendwie hat die Folge so gerade beim zweiten Mal gucken dann doch etwas mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal. Aber so richtig gegeben hat's mir halt wirklich Howard the Duck und Darcy. Das war einfach eine Wohlfühlfolge, eine Spaßfolge. Die sollte man kein bisschen ernst nehmen. Die hat sich einfach richtig gut angefühlt und dafür war es trotzdem schön, dass wir es hatten. Auf jeden Fall, für mich zumindest. Aber ich bin im Endeffekt froh, dass es jetzt aufgehört hat. Wo ich im Nachhinein dann auch wieder denke, vielleicht hätte man dann später eine vierte Staffel machen können, nach Doomsday, was auch immer da passiert, dass man vielleicht wieder neue Handlungsstränge hätte, die man nehmen kann, die auch nicht unbedingt aus den Filmen kommen müssen. Darauf hat man doch eh schon verzichtet. Ich meine, wann haben wir in den Filmen von MCU denn mal diese Battlemax gesehen? Die gab es nicht. Man hat sich da jetzt schon verabschiedet von Handlungssträngen, die nur aus dem MCU kommen. Dann könnte man noch auch die X-Men, Daredevil und wer weiß, was es da noch alles gibt. Ich habe noch viel zu wenig Kingpin gesehen in meinem Leben, würde ich behaupten. Das Blöde ist, dass mir der Kingpin in dieser Serie keinen Spaß mehr machen würde, weil die deutsche Synchrostimme der Detlef Bierstedt, glaube ich, in Rente gegangen ist. Ja, Fazit für mich dann halt, also als Zensur, es war gerade noch so befriedigend, eine 3-. Und für mich endet es von dem her im Guten, so ein bisschen Jump the Shark war ja schon drinne. aber da haben sie dann auch wenigstens aufgehört. Und ich denke, dass das eine gute Entscheidung war. Ja, das war für mich alleine eine ziemlich lange Aufnahme. Nach dem Schnitt wahrscheinlich noch weniger als die Hälfte. Was kommt als nächstes? Nach What If Staffel 3 erschien dann der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft Staffel 1. 29. Januar 2025. Habe ich bei What If gar nicht erzählt. Die dritte Staffel begann am 21.12.2024. Ja, danach, wie gesagt, der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft. Habe ich noch nichts von gesehen. In den Kommentaren, die schon zu Anfang des Discords gemacht wurden, habe ich zwei Stimmen gelesen. Waren es auch wieder Agent Coulson und Jazzman. Hatten beide gesagt, dass die nicht so auf animierte Serien stehen, aber dass dieser Spider-Man wohl gar nicht so schlecht war. Bin ich gespannt. Weiß nicht, wie sehr ich mich drauf freuen kann, wenn es nicht Tom Holland ist. Aber geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr noch eine Folge überhaupt produzieren kann, ob ich dafür die Zeit habe. Vorweihnachtszeit beginnt ja immer ziemlich früh und da ist man dann auch immer ziemlich eingespannt. Wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr. Und vielleicht haben sich bis dahin einige Leute hier schon im Discord versammelt. Schauen wir mal, wie es läuft. Bis dahin sage ich auf jeden Fall Dank an alle, die mithören, die dabei sind, die kommentieren, die einfach nur so in den Discord kommen und mitlesen. Ihr seid alle willkommen. Und dann bis zum nächsten Mal.